Wir freuen uns über den Wochenspruch am Sonntag, am 14. Sonntag nach Trinitatis, der uns wieder ganz neu in die Realität des Handelns Gottes für unser persönliches Leben führen will. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wir können die Betonung auf dieses persönliche Dir legen. Nicht allgemein, was er dir oder ich sage für mich, mir Gutes getan hat. Bei all den Ereignissen in dieser Zeit, das, was wir über die Medien immer wieder erfahren, können wir leicht von dem Guten, das Gott uns getan hat in Jesus Christus, abgelenkt werden. Wenn wir hören, dass in München ein Mensch so zusammengeschlagen worden ist, weil er sich dafür einsetzte, dass andere nicht zu Schaden kommen, die versuchten, junge Leute zu ermahnen, auf dem U-Bahn-Bahnsteig nicht zu rauchen. Und er ist gestorben daran. Einfach tot. Wenn wir hören in Istanbul, welche Unwetterkatastrophen dort eingebrochen sind, wie die Menschen dort lebten zuvor in den Flussbetten, und sich gar nicht so darum kümmerten, was das persönliche Leben oder die Gefahren anbetraf. Und nun viele hinweggerafft worden sind. Wenn wir auch in andere Regionen hineinhören können durch die Medien, das ist uns ja dadurch gegeben, wie Soldaten umkommen, auch in Afghanistan, unschuldige Menschen einfach in kriegerischen Handlungen zugrunde gehen. Und vieles andere mehr, können wir leicht abgelenkt werden in unserem Glaubensleben, daran zu denken und das wahrzunehmen, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Wir sollen aber nicht vergessen, sondern aus dieser Erinnerung heraus, dass wir erlöst sind durch Jesus Christus, wozu wir erlöst sind und was wir in dieser Welt als Christen, als Kinder Gottes sein dürfen, tätig zu werden im praktischen Leben und diese Erlösung in Jesus Christus sichtbar werden zu lassen. Der Predigttext zum heutigen Sonntag steht in Lukas 17 und beschreibt folgende Begebenheit. Es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Eine praktische Begebenheit. Menschen wurden durch die Hand des lebendigen Gottes gesund, aber sie nutzten ihre Gesundheit nicht dazu, diesem Heiler, diesem Gott zu leben und zu dienen, sondern kehrten sich zu ihren persönlichen Belangen zurück, ließen sich von den Geschehnissen dieser Welt wieder einholen und vergaßen einfach, wer sie zuvor gewesen sind und wer sie nun durch die heilende Hand und das Wort des lebendigen Gottes gesund geworden sind. Als Kinder Gottes können wir auch leicht in die Vergesslichkeit geraten. Und der Apostel Petrus schrieb auch später in seinem Brief an die Gemeinde, dass diejenigen vergesslich geworden sind, die nicht mehr im Glauben gewisse Tritte tun. Es heißt hier im zweiten Brief, dass wir im Glauben als Christen ein tugendhaftes Leben darreichen sollen und darin in dieser Lebensform Erkenntnis der Wahrheit sammeln sollen. In der Erkenntnis aber nicht überschwänglich werden, sondern nüchtern bleiben, Geduld üben an allen Orten und Ecken und in der Frömmigkeit beharren. Darin dann die brüderliche Liebe walten lassen und in der brüderlichen Liebe Liebe zu allen Menschen. So steht es hier in den ersten Versen des ersten Kapitels des zweiten Petrusbriefs. Und wenn das reichlich da ist, sagt er, unter euch, die ihr Jesus kennt, habt ihr ein fruchtbares Leben. Ihr habt keinen Mangel an der Erkenntnis dessen, was Gott tun will in eurem Leben, in dieser Zeit, so dass ihr euch nicht fürchten müsst. Aber dann setzt er hinzu, wo das nicht mehr ist, all das, was wir aufgezählt haben, wo es schwach geworden ist oder überhaupt nicht mehr, da sind wir zurückgefallen in die Blindheit unseres Lebens und sind vergesslich geworden. Wir haben vergessen, was Gott in Jesus für uns getan hat. Wo die brüderliche Liebe und die allgemeine Liebe nicht mehr pulsiert, sind wir vergessliche Menschen geworden. Vergessen, dass Jesus uns aus der Tiefe der Sünde geholt hat und in ein neues Leben gestellt hat. Und Vergesslichkeit ist dann immer gleichgesetzt mit Unfruchtbarkeit, Freudlosigkeit, Verzagtheit, Angst, Sorgen und vielem anderen mehr. Vergesst nicht, bevor wir noch auf den Text näher eingehen, den wir gelesen haben, einige Worte zuvor über das Handeln des lebendigen Gottes. Der Apostel Johannes schrieb ja in seinem Brief und sagt, wir haben doch erkannt, die wir gläubig geworden sind. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Dass er sich zu uns geneigt hat, die wir gar nicht würdig waren, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott zu empfangen, zu finden, zu erleben. Und er meint ja auch hier gar nicht nur eine entfernte Verbindung zu Gott, sondern wir haben diese Liebe Gottes erkannt zu uns, die eine enge, tiefe Gemeinschaft mit uns suchte und bewirkte. So wie es der Herr Jesus zuvor gesagt hat, dass jemand von Neuem geboren werden muss, damit er ins Reich Gottes kommt. Diese innige Zuwendung, ja, das haben wir erkannt. Es ist diese Liebe, die uns Menschen aus dem ewigen Verderben. Und was bedeutet denn das? Das ist der Zugriff des Satans und der Hölle herausgezogen hat. Die Liebe, die nicht zugelassen hat, dass wir, wie es der König David von Israel in dem Psalmwort sagt, im Psalm 40, weiterhin in der grausamen und grausigen Grube sitzen müssen. Alle Menschen, die diese Begegnung mit Gott und seiner Liebe, seiner erlösenden, errettenden Liebe nicht zulassen, sitzen Tag ein, Tag aus in der grausamen, grausigen, dunklen Grube des Leides und des Elendes. Sie werden geschüttelt und gerüttelt von einer Sorge zur anderen, von einem Übel zum anderen, von einer Hiobsbotschaft zur anderen. Sie kommen gar nicht mehr zur Ruhe, sie können gar nicht mehr etwas Gutes erwarten, sondern sie sprechen schon aus, wer weiß, was jetzt noch kommt. Sie stehen immer nur in negativen Gedanken und Aussagen über die Zukunft. Gottes Liebe wollte nicht zusehen, wie wir in dieser grausigen Grube verbleiben. Und Johannes durfte dann auch schreiben und sagen, bitte bedenkt, vergesst es nicht. Die Liebe steht nicht darin fest und ist nicht gegründet darin, dass wir Menschen Gott zuerst geliebt hätten, ein Verdienst hätten an dem, was Gott ist und was er in seiner Herrlichkeit bereitet hätte, sondern er war es, der uns zuerst geliebt hat. Wir haben überhaupt keinen echten Impuls in uns gehabt, Gott zu begegnen. Er tat es. Deswegen vergiss doch das nicht. Was du als Kind Gottes geworden bist, bist du nicht aus dir geworden. Das bist du aus Gottes Zuwendung geworden. Und darum bedenke, wem du nun leben sollst und verpflichtet sein sollst. Gott hat uns geliebt, indem er seinen eingeborenen Sohn sandte zu unserer Erlösung. Dies predigte der Sohn Gottes in Israel. Er predigte die Möglichkeit zum Eingang in das ewige Reich, in das Reich des liebenden Vaters. Er lud die Menschen ein und wollte ihnen sagen, worin ihr euch befindet. Das soll vergeben sein und vergessen. Euer Leben soll geändert werden. Ihr dürft eine tiefe Gemeinschaft mit dem Schöpfer aller Dinge haben, der auch euch geschaffen hat und will, dass ihr nicht im Verderben bleibt. Von dieser Heilsfreude, die in Israel offenbar wurde, durch das Kommen des Messias, durfte auch der Vater des Johannes des Täufers weissagen. Der Geist Gottes kam über ihn und er sprach dann, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und er hat erlöst sein Volk. Warum? Dass er uns errette von unseren Feinden. Von unseren Feinden. Und unsere Feinde sind doch unsere eigenen Unmöglichkeiten, die uns immer wieder in die Verzagtheit, ins Verderben führen. Wie Paulus schrieb später im Römerbrief, ich bin verzagt. Das Gute, was ich tun will, tue ich nicht. Das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Meine Feinde, die bringen mich um. Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Mein Feind. Und hier eben diese Aussage des Zacharias, Gott sei Dank, dass er uns erlöst hat von unseren Feinden, von dem Verderben, durch den Messias, durch Jesus Christus, der da kommen sollte und gekommen ist. Die Furcht vor dem verkehrten und sinnlosen Leben, dem Sündigen müssen und die Furcht vor der letzten Stunde, die wir auf Erden erleben, bevor es in die Ewigkeit geht, soll durch die Liebe Gottes genommen werden. Solange ein Mensch noch Leben in seiner Hand findet, steht auch im Alten Testament, versucht er sich zu verwirklichen in dieser Zeit, seinen Alltag selbst zu gestalten, sich einige Freuden einzubauen, sie zu genießen in der Hoffnung, dass da bleibende Werte daraus entstehen. Aber wenn es dann an die Schwelle des Todes geht, da wird offenbar, dass all diese Freuden der Welt nur Scheinfreuden waren. Dass dieses Mitfiebern vielleicht mit dem Spielzeug der Erwachsenen, Fußball zum Beispiel, gar keinen Ewigkeitswert hatte. Und die Seele allein steht, obwohl sie alle Ergebnisse der Auseinandersetzung beim Fußballspiel mitverfolgt hat, vielleicht sogar selber dabei gewesen ist. Es war alles nur so ein vorübergehender Touch. der Freude. Diese Furcht vor der letzten Stunde, die ja auch manchmal Gläubige wieder beschleicht, soll durch die Liebe Gottes völlig entfernt werden. Denn auch hier schrieb dann Johannes, geführt durch den Heiligen Geist, Furcht ist nicht in der Liebe Gottes, sondern die völlige Liebe, die Liebe Gottes, treibt jede Furcht aus. Also müssen wir die Liebe Gottes zulassen. Denn die Furcht hat ja Pein. Es ist nie etwas Gutes, in dieser Furcht sich bewegen zu müssen. Jesus Christus untersteht hier am Anfang dieser Begebenheit, nahm den Weg zielgerichtet nach Jerusalem auf. Er ging nach Jerusalem und kam dabei durch ein Dorf der Samariter in Galiläa und traf dort Menschen, die Hilfe brauchten. Was soll das bedeuten, dass hier am Anfang steht, er ging nach Jerusalem? Jerusalem trägt ja den Namen Frieden in der Namensbezeichnung. Frieden. Es soll deutlich machen, Jesus Christus kam, um Frieden zu bringen. Frieden zwischen Gott und den Menschen und Mensch und Mensch. Er ging nach Jerusalem. Loslösung von dem, was uns Unfrieden schaffte, sollte stattfinden. Durch sein Opfer am Kreuz. Und immer wieder drehte es sich schon im Alten Testament um diese Stadt Jerusalem. Durch die Propheten sprach der lebendige Gott, dass Jerusalem ein wichtiger Ort ist, der Kommunikationsort zwischen Gott und den Menschen, der Ort des Friedens, der Ort der Ausbreitung seiner Liebe zu uns. Die Beobachtung sollte also sein, Jesus ging nach Jerusalem. In dem Propheten Sacharja, als es um die Frage der Rückführung des Volkes Israel nach Israel ins Land ging, da steht unter anderem, dass der Engel Gottes den Auftrag hatte, denen, der Unruhe schafft, der Unfrieden schafft, zu schelten. Und da wurde gesagt zu dem Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich, der Jerusalem erwählt hat. Der Bösewicht soll gescholten sein, der immer nur Unfrieden anrichtet. Denn Gott erbarmt sich zu Jerusalem über seine Schöpfung. Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich. Jerusalem soll auch uns im Herzen bleiben, das Geschehen, was Gott in Jesus Christus dort getan hat. Unsere Erlösung ist dort vollzogen worden. Dort traf in Jesus Christus das Lamm Gottes und das Kreuz, der Urteilsspruch über Sünder und Sünde zusammen. Dort traf das Opfer, was zur Erlösung gebracht werden musste, was vollzogen werden musste, der Tod, der auf Sünde stand, zusammen. Vollzug des Urteils. Dort traf die Hingabe an den lebendigen Gott zum neuen Dienst mit dem Schöpfer und seinen Anweisungen zusammen. Es ist vollbracht. Ich gehöre dir, du hast das Sagen, himmlischer Vater. Dort traf die Liebe zu dem Schöpfer, die er selbst gezeugt hat in den Seinen, mit seiner Liebe zusammen zum neuen Leben. Die Berufung zum ewigen Leben, nicht nur zum Leben in dieser Zeit. Dort wurde der Sieg errungen, dass wir frei sein können, hier in dieser Welt Jesus dienen zu dürfen. Liebe Geschwister und Freunde, das ist kein theoretischer Ruf, sondern ein praktisches Leben. Auch im Psalm 137 wurde das inspiriert durch den Heiligen Geist. Und der Psalmist musste ausrufen, wenn ich auch alles vergesse, aber wehe mir, ich vergesse Jerusalem. Wenn ich Jerusalem vergesse, dann vergesse ich Gottes Werk. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich dein nicht gedenke, Jerusalem. Meine Hand soll verdorren. Alles in meinem Leben muss wieder dem Schlechten zugewandt sein, wenn ich vergesse, Herr, was du für mich getan hast. Und wenn ich auf das, was du für mich getan hast, nicht eingehe. Auch durch den Propheten Jeremia möchte ich noch einmal eine Stelle diesbezüglich zitieren, wo der Herr sagt, das Böse muss vertilgt werden. Babel, das ist ja Inbegriff der Sünde und des Bösen, muss fallen für die Erschlagenen Israels, wie für Babel gefallen sind die Erschlagenen der ganzen Erde. Das heißt, Babel, der Satan hatte versucht, alle Menschen in sein Verderben zu ziehen. Er und seine Machenschaften müssen fallen. Und dann kommt die Aufforderung zu denen, dass gesagt ist, dass sie in dieser Hoffnung leben, Befreite zu sein. Zieht nun hin, die ihr dem Schwert entronnen seid, und haltet euch nicht auf, gedenkt des Herrn im fernen Lande und lasst euch Jerusalem im Herzen sein. Bleibt daran, egal was in dieser Welt geschieht, was um euch herum geschieht, reibt euch an dem nicht auf. Und ich muss das auch für uns sagen. Ich sehe und höre ja manchmal auch in den seelsorgerlichen Gesprächen, wie Gläubige sich mit den Problemen dieser Zeit so belasten lassen. Und kommen gar nicht mehr zur Ruhe. Lass Jerusalem in deinem Herzen sein. Jesus Christus stand alles vor Augen, als er durch das Land ging Richtung Jerusalem, was den Menschen belastet, worunter er litt und leidet. 10 Aussätzige traf er in einem kleinen Dorf. Sie standen entfernt, sie mussten entfernt stehen, weil sie krank waren und niemand anstecken durften mit dieser Krankheit, beziehungsweise nicht mehr gesellschaftsfähig waren. Sie waren äußerlich und innerlich gezeichnet von der Sünde, von der Hoffnungslosigkeit. Aber Jesus sah sie. Er hörte ihr Rufen, er sah sie. Und er wollte ihnen helfen. Wenn Gott deine und meine Not sieht, dein Rufen hört, ist er immer zum Helfen und Segnen aufgelegt. Die Aussätzigen, sie mussten ausrufen, was mit ihnen los ist. Sie mussten das Bekenntnis ablegen, unrein, unrein. Von Ferne mussten sie das rufen. Wir können keine Gemeinschaft haben mit dir, Jesus, dem Messias. Wir sind unrein. Aber bitte, erbarme dich unser. Aussatz in der Bibel wird ja auch als ein Beispiel für die Sündhaftigkeit dargestellt. Unreinheit. Und so sollen auch wir Menschen uns bekennen, wer wir sind und welche Hilfe wir brauchen. Sünde müsste ausgerufen werden. Herr, hilf mir an diesem und jenem Punkt. Wir müssten vielleicht rufen, O Herr, ich bin unrein, Ehebruch, Hurerei, Dieberei. Üble Reden hinter dem Rücken des Nächsten. Geiz, ruhmredig. Ich ehre meine Eltern nicht. Ich bin ungehorsam gewesen. In mir steckt überhaupt keine Versöhnlichkeit. Ich habe mehr Lust zum Streit als zur Versöhnlichkeit. Das ist alles so ein Aufruf von unrein, unrein. Ich bin mehr ein Verräter, als dass ich ein Verbinder bin mit dem Guten unter den Menschen. Ja, wir könnten hier einsetzen, ich habe alle Gebote übertreten. Herr, erbarme dich. Da, wo wir das bekennen, bekennen wir auch keine Freude im Leben, keine wahre Freude zu haben. Aber dadurch, dass diese Aussätzigen ihre Stimme erhoben und bekannten, was mit ihnen los ist, nahm sich Gott in Jesus Christus ihrer an, der auf dem Weg nach Jerusalem war. Liebe, Frieden, Vergebung, Reinheit. Ich will euch zu mir ziehen. Kommt, geht mit mir, wollte Jesus sagen. Es ist wichtig, dass ihr bekennt, dass ihr mich braucht. Dass ihr nicht vergessen wollt, was ich für euch tue und getan habe. Sündenbekenntnis, auch wiederholter Art, trennt nicht von der Barmherzigkeit Gottes. Sündenbekenntnis macht frei für die Gaben und Geschenke Gottes. Jesus heilt. Er sprach ihnen, den 10 Aussätzigen, seine Hilfe zu. Befreiung von dem, was sie quält und was sie ins Abseits gebracht hat, zum Leben am Rand der Gesellschaft. Und er sagte zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern. Mit anderen Worten, wenn ihr zu mir gehört, geht hin und lasst euch prüfen, ob sich etwas geändert hat in eurem Leben. Ob ihr anders seid, ob das, was ihr ausgerufen habt, noch bei euch ist oder ihr eine andere Botschaft habt. Wir lesen ja im Alten Testament, dass wenn jemand mit einer Krankheit, einem Aussatz oder Ähnlichem behaftet war, musste er sich ja unter die Kontrolle der Priester begeben. Sie sollten ihn entweder für unrein oder rein sprechen, dass sie wieder im Gottesdienst teilnehmen können und dass sie in der Volksgemeinschaft leben konnten. Geht hin, zeigt euch den Priester, lasst euch prüfen. Im Glauben taten sie das. Sie nahmen Gottes Wort ernst. Und liebe Geschwister und Freunde, das ist ja die tragende Kraft auch in unserem Leben, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen. Ein Bibelstudium ist nicht dazu da, dass unser Kopf damit gefüllt wird, sondern dass wir Gottes Worte hören und sie zur Umsetzung kommen lassen in unserem Leben. Wenn Jesus Christus sagt, dass wir uns nicht sorgen sollen, dass wir da auch drauf eingehen und es nicht tun, die Sorge nicht mehr zulassen wollen. Und wenn er sagt, ich bin bei euch alle Tage, dass wir täglich damit rechnen, von morgens bis abends und nicht so tun, als ob wir alleine leben müssten. Gottes Wort will in der Umsetzung erfahren werden. Sie hörten das Wort und sie gingen hin. Und während sie hingingen, erfuhren sie, dass sie rein wurden. Alle 10. Wir können das umsetzen auch in unser persönliches Leben. Während wir im Glauben Jesus nachfolgen, weicht von uns das alte Wesen der Lüge, der Unwahrhaftigkeit, der Heuchelei, der Lieblosigkeit und vieles andere mehr. So dass Paulus auch ausrufen konnte, im Römerbrief, jetzt wo Jesus in meinem Leben der Handelnde ist, ist alles anders geworden. Jetzt bin ich nicht mehr verpflichtet, nach dem Gesetz des leiblichen, fleischlichen Wesens zu leben, sondern nach dem geistlichen Wesen. Danke, Herr. Und er wollte ja auch nie mehr zurück. Sie wurden alle rein. Sie erlebten die Praxis der Worte, die bereits durch den Propheten Jesaja zu Israel gesagt worden ist. Er trägt und trug eure Schuld, eure Schmerzen, eure Krankheit, eure Sünde. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass ihr Frieden habt. Und durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Jesus Christus kümmert sich um jeden. Er erbarmt sich über jeden. Er will jeden gesund machen. Keiner ist ihm zu schlecht. Keiner lebt für ihn zu stark im Abseits, als dass er sich nicht erbarmen könnte. Über dem Leben von Pastor Heinersdorf, Anfang des letzten Jahrhunderts, stand der Wahlspruch, niemand und nichts aufgeben. Niemand und nichts aufgeben. Er war Gefängnispastor im Rheinland und übte dort eine schwierige, aber wichtige Arbeit an vielen Gefangenen, an Gefallenen aus. Er beschreibt, Gott führt ihn immer wieder mit der Hefe der Menschheit zusammen, also das heißt mit dem Abschaum, mit dem Letzten, mit dem, was da so runtergekommen war. Aber er hatte immer damit zu tun. Es gab viele Stimmen in seiner Umgebung, die sagten, was mühen Sie sich denn um solche Leute? Das hat doch alles gar keinen Zweck. Aber Heinersdorf hörte nicht auf sie. Und in seinen Lebenserinnerungen erzählt er von mancher überraschenden Bekehrung. Auch unter denen, von denen andere sagten, es hat keinen Zweck. Wenn man lange an einem Ort lebt, so sagt er, gerade in dieser Hinsicht, wo man mit dem zu tun hat, wo keine Hoffnung hervorscheinen mag, kann man wunderbare Dinge erleben. Die Menschen, die dem Evangelium unendlich fern erscheinen, ja, die offenbar sogar Verfolger der Christen sind und Ablehnende, kommen vielleicht eines Tages zum Glauben und erinnert daran, schaut, den Saulus, der hat gemordet. Er ist ein Kind Gottes geworden. Schaut den Kerkermeister zu Philippi, der erst mittat, als die Apostel geschlagen wurden und sie dann ins Gefängnis geworfen war. Er bekehrte sich. Oh nein, sagt er, ja nicht irgendwie oder irgendetwas aufgeben. Was wäre wohl aus uns geworden, wenn der Heiland uns nicht unermüdlich nachgegangen wäre und noch nachginge als der gute Hirte, der keines seiner Schafe aufgibt, hätte er nicht oft genug die Geduld mit uns verlieren können? Was wäre aus uns geworden? Jesus gibt keinen auf. Er gibt uns auch heute nicht auf, wenn vielleicht auch die letzte Woche mit mancherlei Schwierigkeiten durchsetzt war und wir darin verzagten, statt auf den Sieg Jesu am Kreuz auf Golgatha zu blicken. Er geht uns nach. Er sucht die enge Gemeinschaft mit uns und will uns auf seinen Wegen leiten. Nun, die 10, so lasen wir, wurden ja alle gesund. Einer kam zurück und fiel vor Jesus nieder und sagte Danke. Einer pries Gott vor ihm und sagt, wunderbar, dass ich dieses neue Leben habe. Ich bin dir jetzt verpflichtet und möchte gerne bei dir sein. Jesus fragte, ja, wo sind denn die 9? Die sind doch auch gesund geworden. Wo sind die anderen Christen, die mich kennengelernt haben? Aha, die gehen wieder ihre eigenen Wege. Sie sind zurückgekehrt in den menschlichen Schmerz, in die Hoffnungslosigkeit dieser Welt. Ist denn da keiner, der Gott die Ehre geben will? Ausgerechnet dieser, der sowieso von der religiösen Welt verachtet war, nämlich der Samariter, der kommt. Und die anderen, die da meinten, dass sie die Bibel kennen und eine Verbindung zu Gott haben, die kommen nicht. Wo sind die Religiösen? Der Samariter, in der Gesellschaft der Juden Ausgestoßene, er kam und dankte Gott. Er kehrte um. Seine Dankbarkeit bewirkte Hingabe an den, der ihn geheilt hat. Undankbarkeit dagegen führt immer zum Rückfall in das alte Leben. Warum wird uns heute an diesem Sonntag dieses Beispiel empfohlen zu lesen, darüber zu reden, an diesem Tag des Herrn, um deutlich zu machen, dass auch in unserem Leben leicht ein Rückfall vorprogrammiert sein kann, wenn die Dankbarkeit zu unserem Erlöser, der nach Jerusalem ging, um uns zu befreien, nicht mehr vorherrscht. Wir verlieren den Blick für das Eigentliche. Wir fallen zurück in die Furcht, Furcht vor dem Versagen, Furcht vor dem Ende unseres Lebens. Die Salzkraft und Leuchtkraft im Leben der Christen lässt danach. Sie registrieren nur noch das Unschöne in der Welt. Ich habe so manches Telefonat auch mit Gläubigen. Aber was wissen sie zu berichten? Sie weisen immer nur hin auf das Unschöne in der Welt, beschäftigen sich damit. Aber sie sagen fast nichts mehr über die Herrlichkeit Gottes, über den Sieg Jesu. Das registriert man so wenig. Und wir lesen ja auch in der Schrift, in der Endzeit, die Gemeinde zu Laodicea, die sagt, ja, wir brauchen die Zuwendung Gottes gar nicht mehr. Wir haben ja alles. Wir wissen doch Bescheid. Wir haben alles organisiert, das Geld ist vorhanden und wir können uns das leisten, was wir uns denken. Was sollen wir denn noch haben? Und der Herr sagt, euch fehlt doch alles. Ihr müsst von mir beschenkt sein. Ihr braucht Augensalbe von mir. Ihr müsst euch erinnern an Jerusalem, an eure Erlösung. Dann bekommt ihr den richtigen Blick wieder. Ihr müsst euch von mir bekleiden lassen. Dann seid ihr echt angezogen und passt in die Ewigkeit. Mir ist auch in der Vorbereitung wieder neu aufgegangen, wenn es heißt, geht hin, zeigt euch den Priestern. Wollte Jesus ja auch gleicherweise zu seiner Gemeinde sagen, geht in diese Welt und zeigt mein gutes Wesen. Zeigt, wer ich bin. Wir kennen die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Frieden, Dankbarkeit, zuchtvolles Leben. Zeigt es, geht hin. Zeigt, womit ihr beschenkt worden seid, mit den Gaben, die aus der Ewigkeit euch gegeben sind. Brecht auf und folgt Jesus nach. Manch andere Stellen in der Schrift sind ja auch mahnend gesagt und in Frage so geäußert, gehört ihr vielleicht zu denen, die wieder die Anfangsworte hören müssen, die ja schon längst Meister sein solltet im Glauben. Wie sieht es aus bei mir, bei dir? Wir müssen uns einfach diese Fragen gefallen lassen, um wirklich ein sinnvolles, fruchtbares Leben in dieser Zeit führen zu können. Zum Schluss. Zu dem Samariter, diesem eigentlich ausgestoßenen Mann aus der Gesellschaft, für den man ja sowieso keine Hoffnung hatte, der aber zurückkam zu Jesus und sich bedankte, sprach der Herr: Dein Glaube hat dir geholfen. Du darfst jetzt hingehen in Frieden. Du hast mir vertraut. Dein Glaube hat dir geholfen. Der Friede sei in deinem Herzen. Gott sucht nicht besonders fromme Aktivitäten in unserem Leben. Er sucht einfach Glaube und Vertrauen. Und das bewirkt die Hingabe. Vertrauen darin, dass er unser ganzes Leben verändert. Ich bin ja so froh und hoffnungsvoll, dass der Herr auch an meinem Leben arbeitet. Ich muss nicht sein, was ich gewesen bin. Ich darf anders sein. Ich darf darum beten, darum bitten. Glaube und Vertrauen, dass er all meine Schuld vergeben hat und dass er meine Gebete hört und erhört. Und dass er sich mitteilt durch sein Wort, die Heilige Schrift. Dass er mich nie allein lässt, nie, nie. Glaube und Vertrauen, ja. Und dass er mir einen Platz in seinem ewigen Reich vorbereitet hat. Das sucht der lebendige Gott. Darum, dein Glaube hat dir geholfen. Das sollte auch uns Mut machen für die kommende Woche, wirklich im Vertrauen auf Jesus jeden Tag zu erleben. Festzuhalten an dem Vollbracht in Jerusalem, am Kreuz auf Golgatha, das für uns ausgerufen worden ist. Dann darf ich auch sagen, Jesus der Herr lebt, ich aber auch mit ihm. Ich lebe jeden Tag, ich lebe ewig mit ihm. Das ist die wichtigste Entscheidung, die wir vielleicht zum ersten Mal, aber auch zum wiederholtesten Mal treffen müssen. Mit Jesus leben. Darum sollen wir das heute an diesem Sonntag neu für uns persönlich festmachen. Uns heilen lassen, senden lassen, segnen lassen auch für unseren Nächsten. Im Glauben feststehen. Nicht vergessen, was er uns Gutes getan hat. Amen. Wir wollen miteinander anbeten und dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen, dass dein Wort immer wieder klar und lebendig ist. Aber wir bekennen auch aufs Neue, dass du uns oft zu fern bist. Und wir glauben, alles wieder selber regeln und entscheiden zu müssen. Und wir bitten dich, dass du dies in unserem Leben wieder neu aufleuchten lässt, dass du der Entscheidende bist und die besten Entscheidungen bei uns bewirkst, dass wir uns nicht abermals ängsten lassen in dieser Welt von den Geschehnissen um uns herum. Wir wollen auch rufen, Herr, erbarme dich. Und du sagst zu, dein Glaube hat dir geholfen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und danken dir, dass unser Leben mit dir hier nicht vergebens war und sein wird. Dass wir als deine Boten in diese Welt gestellt sind und mitteilen dürfen, dass du jedem, wo auch immer er sich befindet, helfen kannst und willst. Herauslieben willst aus der grausamen Grube, der Grube des Verderbens, hin in dein ewiges Reich des Lichtes. Wir danken dir für deinen Zuspruch, für dieses Wort, für deine Hilfe, die jetzt schon wirksam geworden ist und die wir auch jeden Tag in der Woche erfahren dürfen. Und wir beten dich darüber an, dass du auch heute Menschen suchst, selig zu machen. Du kennst uns, die wir hier versammelt sind, siehst auch die Herzen, die noch auf Abstand zu dir stehen, die von weitem her gerne rufen möchten, erbarm dich, meiner. Und so bitte ich, erbarme dich ihrer. Rühre sie an, dass sie sich zu dir ziehen lassen und das neue Leben aus deiner Kraft, deinem Geist, durch Vergebung der Schuld erfahren. Aber danke, Herr Jesus, dass du jetzt unter uns der Wirkende bist. Zum Lobe deines heiligen Namens. Amen.